SWR 2 zur Person.
Sie hören die Sendung in einer Online-Version mit gekürzter Musik.
Dazu herzlich willkommen. Ich bin Antoni von Schönfeld und begrüße heute im Studio als Gast einen Sänger, den ich aber sicherlich nicht dem klassischen Repertoire zuordnen kann, der aber selbst fast schon ein Klassiker ist. Sein Stil, sein Tonfall unverwechselbar. Guten Tag, Max Rabe.
Guten Tag.
Sie touren seit mehr als 3 Jahrzehnten mit dem Palastorchester durch die Welt. Flugzeug, Auto, Zug. Hier in Berlin, wo Sie wohnen, heißt es, Sie seien gerne mit dem Fahrrad unterwegs. Heute schon Rad gefahren?
Heute bin ich noch nicht gefahren, aber ich fahre jeden Tag, auch das ganze Jahr über. Ich finde das hier in Berlin ganz gut machbar.
Das heißt, das CD-Cover von Eine Nacht in Berlin von 2014 ist nicht gestellt.
Ach so, nein, überhaupt nicht. Ich musste für das Foto ein paar Mal hin und her fahren, damit der Fotograf rechtzeitig wieder abdrücken kann. Aber ansonsten könnte das durchaus der Realität entsprechen, ja.
Und das Brandenburger Tor im Hintergrund. Steigen wir mit Ihnen aufs Fahrrad und gondeln durch die Stadt.
Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. 2 Räder, ein Lenker und das reicht. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahr, dann ist die Welt ganz einfach. Die Autos stehen im Stau, ich fahr vorbei. Alle Ampeln grün, die Bahn ist frei. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahr, mitten durch die Stadt. Fahrrad fahren, wenn ich mit meinem Fahrrad fahr. Ich trete in die Pedale und brauch keine Motoren. Fahrrad fahren, nichts ist so schön wie Fahrrad fahren. Für mich das Ideal.
Max Rabe und das Palastorchester, eine Hommage ans Fahrradfahren. Ist das also nicht nur ein guter Song, sondern auch eine Überzeugung hier in Berlin?
Ja, unbedingt. Ich bin immer schon Fahrrad gefahren. Ich mache da gar keine Überzeugung daraus. Es ist für mich einfach auch eine Form der Bequemlichkeit. Ich muss nicht selber Auto fahren, muss dann keine Parkplätze suchen. Ich bin an der frischen Luft, ich kann gut denken und es gibt ganz wenige Stellen, wo es ein bisschen eng wird in Berlin, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Aber da mache ich halt dann einen Bogen drum und eigentlich ist das hier ziemlich gut geregelt.
Max Rabe, wenn man Ihren Namen hört, dann hat man gleich ein Bild vor Augen. Max Rabe im Frack oder zumindest im Anzug, die Haare glatt nach hinten gekämmt, dazu dieser leicht ironische Blick, die Hand am Mikrofon. Einsatzbereit. In Ihrem Fall passt Ihr Stil zu der Musik aus den goldenen 20er Jahren, aber auch aus den 30er und 40er Jahren und wie Sie ihn seit einigen Jahren ins Heute holen. Fahrradfahren war ja gerade ein Beispiel dafür. Es käme ja kein Geiger im Konzertsaal auf die Idee, wenn er Mozart-Sonaten spielt, sich eine gepuderte Perücke aufzusetzen.
Ganz genau.
Wie ist das zusammengekommen?
Weil Smoking und Frack sind heute für Musiker, wie auch für Kellner, meistens irgendwie Berufskleidung. Und wenn jetzt auf der Bühne alle irgendwie anzögen, was sie wollten, dann lenkte die Garderobe doch ab von der Musik. So kann man sich komplett auf die Musik konzentrieren. Und wenn ich jetzt zum Palastorchester komme, dann muss man auch sagen, Smoking und Frack sind einfach auch für eine Big Band in Amerika oder für ein Orchester in Amerika ganz normal. Absolut. Und Standard. Und man zieht das einfach an und damit ist das Thema Garderobe vom Tisch.
Und nicht ein extra Thema.
Sondern exakt.
Sie touren seit über 34 Jahren mit dem Palastorchester durch die Welt. Das ist länger als manche Ehe hält. 11 Musiker und Sie als Sänger, quasi als Frontmann. Und das heißt, Sie hätten sich schon als Studenten zusammengetan. Wie fing das an?
Es fing wirklich während des Studiums an, kannten einige Musiker. Dann gab es Orchestermaterial und es gab auch schon eine kleine Kombination, mit denen wir zusammen gespielt haben. Aber es war die Idee, dahinter einen Klangkörper zu bilden mit 4 Saxophonen. Damals nur 3 Saxophonen, eine Trompete, eine Posaune. Also im Grunde ein typisches Tanzorchester, was um 5 Uhr im Hotel Adlon aufgetreten wäre. Und der Witz war, dass einfach die Originalorchesternoten ganz leicht zur Verfügung standen.
Wo haben Sie die gefunden?
Im Meisel Verlag sind wir in die Archive gegangen und haben gewühlt. Auf dem Flohmarkt habe ich teilweise, ich weiß noch genau, irgendwann mal ein Arrangement von Wenn der weiße Flieder wieder blüht gefunden. Aber es war unvollständig. Und irgendwann auf einem anderen Flohmarkt noch weitere Stimmen, sodass es dann wieder komplett war.
Das heißt, Sie konnten den Satz dann wieder zusammensetzen.
Ja, auf einmal war was möglich. Und nach haben wir immer mehr Noten gefunden. Und wenn wir dann auf Tour waren, bin ich dann, weiß ich nicht, hier irgendwo in Münster ins Archiv geklettert oder in München und habe dann da in Antiquitätengeschäften was gefunden, wenn man nach Noten gefragt hat oder so. Es war ein bisschen mühselig, aber es ging. Und so haben wir nach und nach unser Repertoire zusammengestellt.
Wie viele Stücke umfasst das inzwischen? Werden ja mehrere hundert sein.
Ja, inzwischen haben wir 650 Titel im Repertoire und sind jetzt natürlich auch die selbstgeschriebenen Titel, wie jetzt zum Beispiel Fahrradfahren, sind eben noch dazugekommen. Aber die sind gleichberechtigt nebeneinander und von diesen vielen 650 Stücken haben wir auch einige vielleicht nur ein, zwei Mal im Konzert gehabt, weil sie dann doch nicht stark genug waren, wieder rausgenommen oder so. Per se habe ich immer behauptet, such irgendein Stück raus, ich kann den Text sofort singen. Und tatsächlich ist noch sehr vieles, was bei mir im Kopf präsent ist. So manchmal wird es dann vielleicht bei den Versen eng, aber eigentlich, was ich einmal richtig gelernt habe, das bleibt dann.
Das hilft bei einem solchen.
Ja, ich weiß nicht, wobei es hilft. Dafür vergesse ich andauernd die Namen von Leuten, die ich 3 Tage vorher kennengelernt habe. Aber so.
Da kann man nachfragen, auf der Bühne wäre das schwierig.
Ja.
Hören wir vielleicht dann wirklich ein frühes Stück, und zwar Weißt du. Das ist 1936 von Franz Grote geschrieben worden und Ende der 80er von Ihnen und dem Palastorchester eingespielt. Beziehungsweise in diesem Fall ist es tatsächlich umgekehrt. Da kann ich eigentlich das Palastorchester zuerst nennen, denn Sie haben nur eine relativ kurze Gesangseinlage in der Mitte. Dann hören wir erstmal den Klang
des Palastorchesters. Refrain-Gesang.
Refrain-Gesang. Nur einmal gesungen.
Weißt du, dass dir mein Herz schon längst gehört? Weißt du, dass es dir heimlich Treue schwört? Dass du allein auf dieser Welt Ziel meiner Sehnsucht bist? Dass meines Herzens Wunsch nur meine Liebe ist? Weißt du, wie oft ich bitter weinen muss? Weinen vor Sehnsucht nach dem ersten Kuss. Sind wir zu zweit einmal allein, wenn uns kein Dritter stört? Sag ich, dass dir mein Herz gehört.
Weißt du, von Franz Grote, der Text war von Herrn Beckmann, mit Max Rabe Gesang und dem Palastorchester. Eine recht frühe Aufnahme 1988. Da hatten Sie sich gerade erst ein paar Jahre.
Zwei Jahre, ja.
Stimmt das, dass am Anfang auch Studenten anderer Fächer dabei waren? Mhm. BWLer und Ingenieure?
Ingenieur und so, ja. Es gibt ja sehr viele Leute, die einfach Musik machen und sich lange Zeit fragen, soll ich jetzt Musik studieren oder soll ich das als Hobby behalten? Und die sind wirklich hervorragend, entscheiden sich aber dann oft, um doch wie, weiß ich, Medizin zu studieren oder das als Hobby zu behalten. Und das ist ehrlich gesagt auch eine kluge Entscheidung, denn heutzutage, wo immer mehr Orchester und Opernhäuser zumachen und die Konkurrenz aus dem Ausland natürlich enorm ist, aus Russland, aus den asiatischen Ländern, aus Amerika kommen wahnsinnige Begabungen nach Europa, vor allen Dingen nach Deutschland, weil es hier noch so einen Musikmarkt gibt.
Mit vielen Häusern und vielen normalerweise halt.
Aber die Konkurrenz ist natürlich dementsprechend groß. So gibt es eben auch viele Orchester, die irgendwelche Berufe haben und sich in der Freizeit auf sehr hohem Niveau zusammenfinden und musizieren. Also, und dann macht man halt nur die Musik, die man möchte, während man an einem Opernhaus vielleicht auch Sachen spielen muss, die, weiß nicht, wenn ich jetzt eine Puccini-Allergie habe, habe ich unter Umständen eine sehr unglückliche Saison.
Wohl wahr. Und bei Wagner ist die Allergie dann noch schlimmer.
Wenn da wird es dann noch enger. Also, aber klar, die Variation ist viel größer, wenn man sein eigener Herr ist und sein eigenes Ensemble hat, als Hobby zum Beispiel. Und so war es bei uns auch. Das ist ja das Großartige, warum es uns nach über 30 Jahren immer noch gibt. Uns zwingt niemand zu irgendwas. Wir suchen die Stücke aus, die wir möchten. Und wir spielen nur da, wo wir hinwollen.
Das ist ein ziemliches Privileg.
Und wir sind eine Partnerschaft. Also es ist ja nicht mein Orchester, es sind nicht meine Musiker, die ich bezahle, sondern
von der Organisation her.
Wir sind noch aus der Studentenzeit, haben wir alle die gleichen Rechte und Pflichten. Wer mehr macht, sich um soziales Netzwerk, um musikalische Arbeit, um Reiseplanung, um Managementfragen kümmert, bekommt ein extra Geld. Und ansonsten bekommen alle dasselbe und haben alle dieselben Rechte und Pflichten.
Ist das so ein bisschen noch der Geist der Studenten da auch aus den 80er Jahren?
Ja, das wäre ja, wenn sich Leute zusammenfinden für ein Orchester oder für eine Theatergruppe, gar nichts, worüber man diskutiert. Das stand auch nie zur Debatte. Aber da hat da eben auch jeder dann das Gefühl, das ist seins. Und deswegen funktioniert das über so viele Jahre auch so gut.
Wie haben Sie den Namen gefunden, Palastorchester? Ist das auch eine Übernahme von einem Ensemble aus den vor 100 Jahren oder wo kommt
der
her?
Wie soll man sich nennen? Und ich dachte dann irgendwie, es gab da früher überall Tanzpaläste, Filmpaläste, es war ja immer alles gleich ein Palast.
Admiralspalast hier in Berlin.
Admiralspalast, ganz genau. Und dann habe ich gesagt, wir nennen uns einfach Palastorchester. Das klingt grandios und glanzvoll und so weiter. Und wir sind sozusagen das Orchester ohne Palast, aber den Namen haben wir.
Und treten im Admiralspalast doch auch regelmäßig
auf? Ja, jetzt inzwischen. Also als wir uns gegründet haben, war ja noch nicht absehbar. Da hieß der Admiralspalast ja auch noch Metropoltheater. Er ist ja ganz früher tatsächlich hieß.
Vor dem Fall der Mauer alles.
Mhm, genau. Und als wir jetzt zum ersten Mal, vor ein paar Jahren, das erste Mal im Admiralspalast waren, haben wir festgestellt, dass das unser Haus ist. Und wir spielen tatsächlich jedes Jahr 2-3 Wochen im Admiralspalast en suite hier in Berlin. Das ist sozusagen wirklich ein Heimspiel.
Gehen wir einmal zurück in die Zeit. Gehen wir zu den Comedian Harmonies. Sie haben ein Lied genannt von dieser A Cappella-Truppe. Ein Lied geht um die Welt. Warum das?
Ich finde es sehr anrührend als Komposition. Und dann ist es typisch auch für das Repertoire dieser Zeit. Josef Schmidt hat das als Original und erster Interpret gesungen. Und das bräche jetzt, glaube ich, den Rahmen, das Leben von Josef Schmidt auseinanderzunehmen oder darzulegen.
Gibt es nicht eine Filmdokumentation?
Es gibt eine Dokumentation und man muss diesen Namen einfach mal googeln, um festzustellen, wie brutal unsere Kulturgeschichte in den 30er Jahren hier verfahren ist. Und ein grandioser Sänger und eine herzzerreißende Stimme. Und die Comedian Harmonies haben ja zu ihrer Zeit alles, was gerade populär und in war, in ihr Repertoire aufgenommen. Die haben ja nie, ist ja nicht so, dass sie jetzt, wir schreiben den kleinen grünen Kaktus und das ist unser Stück, so wie heute Sänger einfach ihr eigenes Stück, immer ihre eigenen Stücke schreiben. Nein, die haben das, was gerade in den Filmen populär war, einfach auf ihre Art und Weise nochmal zum Glänzen gebracht. Und eben auch dieses Stück, ein Lied geht um die Welt. Ba, 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 ba.
Ein Lied geht um die Welt, ein Lied, das euch gefällt. Die Melodie erreicht die Sterne, jeder von uns hört sie so gerne. Von Liebe singt das Lied, von Treue singt das Lied. Und es wird nicht verklingen, man wird es ewig singen, nicht auf die Zeit, das Lied bleibt in Ewigkeit. Bum, 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 ja, ba, ba, bum, ba, ba, ja, ba, ba, bum, ba, ba, ja, ba, ba, bum, ba, ba, ja, ba, 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 ja, ba, ba, ba.
Ein Lied geht um die Welt, ein Stück von 1933 im Satz der Comedian Harmonists und mit den Comedian Harmonists. Das Lied haben nach dem Zweiten Weltkrieg Tenöre wie Rudolf Schock und Fritz Wunderlich aufgenommen und sogar Karel Gott und Jonas Kaufmann. Welche Version würde Sie interessieren, Max Rabe?
Ungesehen glaube ich, dass alle versucht haben, so zu singen wie Josef Schmidt. Und
das wird keinem gelungen sein.
Das wird keinem gelungen sein. Wobei die alle für sich, ich finde es ja toll, dass diese Stücke mal wieder aufgegriffen werden. Ich mache es ja auch so. Ich finde ein Stück schön und das möchte ich dann gerne singen. Und alle Sänger, die Sie da genannt haben, finde ich großartig und schön. Jeweils für sich so, aber für dieses, ich kann mir nichts Besseres vorstellen als Josef Schmidt, der das ganz Herzerreißende ist in seine Stimme. Ich habe selbst übrigens auch mal eingespielt für meine CD Übers Meer, aber da singe ich es ganz leise, ganz zurückhaltend.
Das heißt?
Ich dachte dann irgendwie, wenn, also gehe ich komplett in die Opposition. Ich bin ja auch Bariton und kein Tenor.
Wobei Ihre Stimme... Oft, Sie singen häufig in einer höheren Tonlage.
Ja, das ist wohl wahr, aber das liegt daran, dass wir mit den Jahren mich hochgezüchtet haben. Wir haben, wie gesagt, original Orchestermaterial verwendet. Das ist ja in irgendeiner Tonart. Und da habe ich sehr früh bemerkt, dass ich, wenn ich die Kollegen gefragt habe, können wir das nicht einen Ton tiefer transponieren, auf spröde Gegenhaltung gestoßen bin. Und da habe ich dann aus der Not eine Tugend gemacht und einfach in dieser hohen Lage mein Zuhause gefunden.
Das ist ja auch ein Stilmittel mit der klaren
und immer genau. Und was ehrlich gesagt auch stimmlich mir die Möglichkeit gibt, über lange Jahre, lange Konzertreisen immer wieder eine sehr gute Technik zu entwickeln, die ich dann sozusagen mit meinem Handwerk während des Studiums gelernt habe, auch in der Lage, die Stimme so zu führen, dass es keine Belastung darstellt. Und das ist, also es ist anstrengender für mich, eine halbe Stunde lang mit irgendjemandem im Café normal zu sprechen, als Konzerte hintereinander wegzusingen, in der Lage, in der ich normalerweise auftrete.
Machen wir mal einen großen Schritt zurück und gehen in Ihre Biografie und in Ihre Vergangenheit. Sie sind kein Berliner, sondern Sie kommen aus Lünen und sind ein waschechter Westfale.
Richtig.
Wenn man am Rhein mit Heinrich Böll sagt, in Keveler seien sogar die Hühner katholisch, dann ist es rund um Paderborn wahrscheinlich ähnlich katholisch, aber vielleicht mit einem leicht anderen Anstrich. War Kirche wichtig?
Ich bin ja im Münsterland auf die Welt gekommen. Lünen ist eine geteilte Stadt, ist halb Paderborn und halb Münsterland. Ich bin im Münsterland, also im Bistum Münster geboren und meine Jugend habe ich dann tatsächlich im Bistum Paderborn zugebracht. Nicht, dass ich das bemerkt hätte, aber ich fand es dann eigentlich schon ganz lustig. Und natürlich beides kreuzkatholisch, aber das war ehrlich gesagt auch nicht wirklich ein Thema. Ich war sogar auf einer protestantischen Schule, weil meine Nachbarn da auch waren, also eine protestantische Grundschule. Da waren auch ein paar Katholiken, aber die katholische Grundschule habe ich dann gar nicht besucht. Ich war aber dann später noch in einem Internat und das war wiederum sehr christlich. Da war ich auch in einer lateinischen Schola, habe gesungen und so weiter. Ja, Religion und so weiter waren großes Thema. Ich war auch bei den Pfadfindern, ich war Messdiener, aber es war vor allen Dingen, dass man irgendwie zusammensitzt und was macht, irgendwie auch Quatsch macht und Fahrradtouren unternimmt, schwimmen geht und Blödsinn anstellt.
Was auch geboten wird am Ort, also in welche Gruppen man reinkommt.
Absolut.
Sie erwähnten gerade schon lateinische Schola, das heißt, die Musik kam in der Schule dazu oder gehen wir noch einen Schritt zurück? Was stand zu Hause im Plattenschrank?
Zu Hause stand James Last. Und ein paar Marschmusikplatten und eine Schellackplatte. So bin ich überhaupt infiziert worden. Das Stück hieß Ich bin verrückt nach Hilde, war eine Orchesterscheibe, hat niemand gesungen. Und das war ein sehr lustiges, sehr lautes, schnelles Stück. Und mich hat das aber irgendwie berührt, weil es war so durch das Vibrato der Trompeten und Saxophone hatte das was merkwürdig Wehmütiges so. Und das war, der Klang war ja auch so eigenartig. Und man, das hatte immer, ich hatte so das Bild, ich höre durch ein Ofenrohr in den Nachbarraum. Und in dem Nachbarraum spielt das Orchester und da ist eine Parallelwelt. Da ist was anderes.
Das leicht Entfernte und Gequetschte auch dann dadurch?
Ja, also, aber ich habe es nicht als gequetscht empfunden. Natürlich haben die Sänger, ich habe das ja auch versucht, dann später ein bisschen zu imitieren, wie damals gesungen wurde. Nach und nach habe ich das dann aber auch abgelegt, weil es mir dann nicht mehr gefiel. Aber
Sie haben am Anfang das...
Der fremde Klang, der so ganz anders war, als das, was man im Radio gehört hat, hat mich interessiert. Und dann gab es natürlich auch einmal in der Woche Radiosendung. Ein Schellack-Plattensammler packt aus. Martin Wolgast, glaube ich, hieß der. Das habe ich, jeden Dienstag lief das, Dienstag war eigentlich Turn, aber ich habe immer jemanden gefunden, der mir da auf die Starttaste drückt, während ich irgendwie Barrentouren gemacht hat, lief zu Hause parallel der Mitschnitt von
der Kassettenrekorder wahrscheinlich.
Ja, ein Kassettenrekorder.
Max Rabe, was hat Sie dann von Westfalen nach Berlin gelockt?
Berlin war für mich immer ein Thema, meine Familie mütterlicherseits kommt aus Berlin. Beziehungsweise aus dem Umland und die sind, also bei uns zu Hause war Berlin und die Straßen und Potsdam, das war immer ein Thema. Naja, ich bin dann nach Berlin gegangen und dachte, hier könnte ich an die HDK gehen.
Hochschule der Künste.
Und studieren, genau, jetzt heißt sie UDK. Und der Grund, warum ich Sänger werden wollte, eigentlich war, ich wollte Leadsänger werden, weil ich zu Hause viel Dietrich Fischer-Dieskau gehört habe. Und ich fand dann Schubert nicht so sehr, sondern vor allen Dingen Schumann und auch Strauss-Lieder.
Die Heine-Lieder, Strauss-Lieder.
Haben mich irgendwie, und auch Wolf, ich meine, es gibt ja wahnsinnig lustige Texte auch. Also. Das hat mich irgendwie berührt. Also nicht, dass ich jetzt zu Hause als 17-, 18-Jähriger permanent nur Schubert-Lieder zu Hause gehört hätte, aber das war auch eine Musik, die mit da war und die ich gerne gehört habe. Und dann sagte man mir, ja, aber wenn Sie gerne Lieder singen wollen, dann müssen Sie erstmal Opernsänger werden. Und dann können Sie das nebenher noch machen. Man lebt nicht allein vom Liedgesang. So. Und dann habe ich gesagt, gut, dann werde ich eben Opernsänger.
So. Das war vielleicht naiv, damals noch mehr der Weg, ja.
Naiv, wie ich war. Und habe dann angefangen zu studieren. Und der Grund, an die UdK zu gehen, war Dietrich Fischer-Dieskau, der da also unterrichtete.
Haben Sie eine Stunde bei ihm gehabt?
Ich habe es nie geschafft. Als ich dann da war, musste man ihn irgendwann sogar mal zwingen, nochmal Studenten aufzunehmen. Und dann hat er aber niemanden aufgenommen, hat er aber dann irgendwie nochmal ein Vorsingen gemacht, da war ich aber dann nicht dabei. Und wie ich dann auch später mitbekommen habe, der hat dann auch schon gemerkt, dass ich während des Studiums auf anderen Hochzeiten tanze und mit einem Orchester herumfahre.
Das war nicht seins.
Das hat ihm nicht gefallen.
Hören wir mit Dietrich Fischer-Dieskau von Richard Strauss den Traum durch die Dämmerung aus den Liedern Opus 29.
Weite Wiesen im Dämmergrau, die Sonne verglomm, die Sterne ziehen, nun geh ich hin zu der schönsten Frau. Weit über Wiesen im Dämmergrau,
Dietrich Fischer-Dieskau mit Gerald Moore am Klavier, eine Aufnahme aus den späten 60er Jahren, mit dem Lied von Richard Strauss, Traum durch die Dämmerung, auf einen Text von Otto Julius Bierbaum. Sie hören SWR 2 zur Person heute mit Max Raabe. Max Raabe, wir sind jetzt mit Ihnen in Ihrer Biografie im Studium in Berlin angekommen, aber nicht bei Dietrich Fischer-Dieskau und auf dem Weg zum Opernsänger. Haben Sie damals auch Vortragsabende von den Kommilitonen besucht?
Ja, ja, klar. Und die sind ja auch, also es gab Liederabende und wir sind dann alle brav immer zu den jeweiligen Klassenabenden hingepilgert und haben gehört. Da waren ja auch wirklich großartige Stimmen dabei und das auch Instrumentalistenklassen haben wir besucht und Cello zum Beispiel hat mich immer sehr interessiert.
Sie haben mal gesagt, Sie wollten wie ein Cello klingen.
Ja, ganz genau. Ich fand, das ist so meine Haltung eigentlich, dass man gebunden die Töne ineinander übergehen lässt und dann gleichzeitig aber auch wie ein gestrichenes Cello, aber darüber muss man dann die Silben und Worte so verteilen, dass man den Text genau versteht. Also man glaube, selbst wenn ich mich meinem Ton vergreife, also nicht präzise, aber mein Text versteht man immer. Das ist, finde ich, auch sehr wichtig. Ich glaube, das habe ich auch gelernt durch mein Hören, also von Schubert und Schumann Liedern und Strauss sowieso. Und ich meine, perfekt macht das zum Beispiel Christian Gerhaher, den ich enorm schätze, musikalisch, textlich perfekt, also unglaublich. Der macht es genau richtig. So hätte ich es gerne gemacht.
Aber Sie haben dann die Spur gewechselt.
Ja, ich habe während des Studiums hat sich das ergeben. Da habe ich dieses Stück geschrieben, Kein Schwein ruft mich an. Und das ist auf einmal so präsent gewesen. Und wir haben da außerhalb Berlins plötzlich ein Interesse festgestellt. Fernsehsendungen, wo wir eingeladen worden sind und so. Und dann waren wir sehr immer gut, wenn man als Sänger oder als Band einen Titel hat, mit dem die Leute einen identifizieren. Aber bis dahin, bis zu diesem Punkt, bin ich davon ausgegangen, dass ich am Ende des Studiums das Palastorchester an den Haken hänge. Und ich versuche dann an den Opernhäusern irgendwo vorzusingen.
Gibt es von Ihnen Aufnahmen als Opernsänger?
Ich habe mal jetzt in Vorbereitung zu dieser Sendung in meine Schublade geguckt. Da habe ich eine Kassette gefunden. Da singe ich aus Don Carlos, was bei einem Klassenabend. Aber das ist jetzt...
Haben Sie die Kassette mitgebracht?
Ja, ich habe sie dabei, aber man kann ja vielleicht kurz mal reinhören, aber es ist, man merkt, dass ich sozusagen mit dem, was ich jetzt bin oder mache, besser aufgehoben bin.
Oh.
Ein kleiner Ausschnitt aus Don Carlos von Giuseppe Verdi, die Doppelszene, und hier singt Max Rabe. Das ist ein Ausschnitt aus einem Vortragsabend, noch von der Musikhochschule hier in Berlin. Eine Rarität.
Das meine Lehrerin Rodolfa Kratzer hat mir die Aufnahme mal geschenkt. Bei ihr habe ich überhaupt alles gelernt, was ich jetzt kann. Also, dass ich sozusagen Handwerk bekommen habe.
Sängerisches Handwerk.
Ein sängerisches Handwerk, dass ich mich sozusagen einklinke und weiß, was mich mit meiner Stimme anstellen muss. Und auch wenn ich krank bin oder nicht gut bei Stimme, durch ein Konzert kommen und auch durch eine Tournee kommen. Und ihr Mann, Siegfried Kratzer, hat uns am Klavier begleitet.
Liegt lange, lange zurück.
Das liegt lange zurück, aber es ist irgendwie auch noch ganz, ganz präsent, ja. Wen ich da alles kennengelernt. Mit Christine Schäfer habe ich zusammen studiert, die großartige Sopranistin. Mit so vielen hervorragenden Leuten, die ich kennengelernt habe und mit denen ich immer noch befreundet bin.
Dann bleiben wir bei Richard Strauss und Christine Schäfer. Und hören mit ihr und mit dem Berliner Philharmoniker und Claudio Abbado Morgen.
Oh, wie schön.
Das ist ein Lied, das irgendwo ja auch wie eine Brücke wirkt zu ihrem heutigen Repertoire, weil es einfach um Liebe geht. Es geht um die junge Liebe. Richard Strauss war 20, als er das geschrieben hat, und hat es seiner Braut zur Hochzeit geschenkt. Und die Aufnahme mit Christine Schäfer bringt das auf den Ton. Übernimmt wieder die Violine und führt himmelwärts. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Duettieren auch von Christine Schäfer und
so
der Geige.
So zurückhaltend und fein, auch in der Orchestrierung. Ich weiß gar nicht, ob Strauss das vorgesehen hat, ob es das ein Original ist oder ob das jetzt einfach Abbado in Auftrag gegeben hat. Aber es funktioniert tadellos.
Und er hält sich sehr, sehr zurück mit den Berlinern. Die geben einfach den Hintergrund und den Klangteppich. Max Rabe, was ist für Sie Kitsch?
Da kann ich kein pauschalen Urteil abliefern. Das muss man im Einzelfall hören. Das hört man dann sofort.
Liegt im Auge des
Betrachters. Oder man weiß irgendwann, ich esse gern Kuchen, aber wenn man ein Stück Kuchen isst und es ist zu süß, dann muss man sagen, das ist jetzt zu süß. Und so ist es beim Kitsch auch. Das merkt man erst, wenn man reinbeißt.
Fällt in dieselbe Kategorie. Max Rabe, bleiben wir noch bei der klassischen Instrumentalliteratur. Sie haben einen Cellisten genannt, und zwar Pablo Casals. Was lieben Sie an seinem Klang?
Ich liebe vor allen Dingen, wenn er Bach allein spielt. Das hat so eine Kraft das ist so, als ob irgendwie Tom Waits im Badezimmer steht, sich rasiert und irgendwie eine Melodie vor sich hin singt. Also es hat sowas Starkes und Kraftvolles, unglaublich. Also, und ich hab das Stück zum ersten Mal in einer Aufnahme gekauft, so in den 80er Jahren, und ich kann seitdem das nicht mehr anders hören zu Hause.
Casals hat alle Bach-Suiten eingespielt, und die unterscheiden sich ja doch sehr im Charakter. Die G-Dur-Suite beispielsweise fängt mit diesem innigen, leichten Prälude an, das wie eine gesprochene Musik eigentlich wirkt. Haben Sie von diesen Sätzen einen Satz, den Sie besonders gerne hören? Hören Sie überhaupt ab und zu solche Musik zu Hause?
Oh ja, wenn ich zu Hause Musik höre, und ich höre zu Hause selten Musik, dann am liebsten, wo nur ein Instrument zu hören ist. Cello oder Geige oder Klavier. Das entspannt mich am meisten. Und naja, ich muss gestehen, manchmal hüpfe ich dann auch über all die allzu lustigen Bach-Suiten hinweg, sondern ich bin eigentlich so jemand, der diese ruhigen Sachen eigentlich am liebsten hört. Aber das ist selten. Normalerweise höre ich alles in einem durch. Schon erstaunlich bei diesen Casals-Aufnahmen, wie unterschiedlich auch die Tonqualität noch ist. Das ist schon auch eine Herausforderung. Aber dann bin ich halt zu Hause, wenn ich das wirklich mal in einem Konzert höre, habe ich sofort so die Entspannung und die Ruhe, allein zu sein. Dann fällt um mich herum alles weg.
Hören wir den Auftakt zur G-Dur-Suite, und zwar das Prälude. Johann Sebastian Bach, seine Suite für Cello Solo, G-Dur, hier ein Ausschnitt, das Prälude mit Pablo Casals. Wir sind hier in Berlin im Hauptstadtstudio, treffen wir uns, und Sie haben vorhin, Max Rabe, Sie haben vorhin schon erwähnt, Ihr erstes, war es das erste, selbstgeschriebene Lied von 1992, Kein Schwein ruft mich an. Das kommt so leichtfüßig daher wie die vielen Lieder aus den 20er, 30er Jahren. Zum Beispiel auch wie Ein Kuss nach Ladenschluss oder Veronika der Lenz ist da. Aber dann hört man Worte wie Anrufbeantworter und Kraftausdrücke wie Schwein und Sau.
Ja.
Sie haben vorhin schon gesagt, das Publikum hat sich gekringelt.
Ja, das war wirklich sehr ein lustiger Abend. Die Leute haben das gar nicht in Verbindung gebracht. Da steht jemand im Frack, gibt sich distinguiert und verwendet dann diese Kraftausdrücke. Und in dieser Diskrepanz lag natürlich auch der Witz, den ich da hatte. Ich hätte niemals gedacht, dass das Wellen schlägt, beziehungsweise dass unser Verlag dann auf die Idee kommt, das aufzunehmen. Und zwar, es war 91, als wir das mal aufgeführt haben, bei so einer Benefizveranstaltung, wo jeder nur ein Lied singen sollte. Ich habe dann später, 92, als die Aufnahme fertig war, sind wir damit ins Fernsehen gegangen. Und bei irgendeiner Fernsehshow bin ich aufgetreten, habe gesungen, und am nächsten Tag rief mich meine Mutter an und sagt: Junge, was war das denn?
Also Sie haben nicht das breite Publikum vor den Kopf geschlagen, aber Ihre Mutter hat reagiert.
Meine Mutter war: Ihr habt so schöne Stücke im Repertoire, warum machst du denn sowas? Die Oma hat auch schon angerufen, sie hätte immer nur Schwein und Sau verstanden. Und ich habe ihr gar nicht erzählt, dass ich das Stück selbst verbrochen habe, sondern das erst viel, viel später. Dann kamen aber nach und nach die Nachbarn und Verwandten und haben gesagt, das ist ja lustig, was der Junge da gerade macht. Und da waren meine Eltern dann versöhnt. Aber es war für meine Eltern, war es wirklich, also für meine Mutter war es ein Schock. Und ich habe auch gehört, dass irgendwie nicht für alle Radiosender, die das Stück zu der Zeit gespielt haben, immer nur positive Resonanzen gaben, sondern wurde sich auch sehr oft beschwert, warum man denn sowas Ordinäres im Radio spielen muss heutzutage.
Sie haben natürlich auch eine Vorlage gegeben gehabt davor, indem Sie eben die Originalstücke gesungen haben.
Das kannte aber noch keiner. Wir waren, glaube ich, so in der Zeit so lokal Matadore in Berlin, haben auch hier schon Konzerte gegeben. Das war ja alles noch während des Studiums. Aber außerhalb Berlins waren wir nicht bekannt.
Das heißt, das war der Durchbruch.
Das war der Durchbruch. Da sind die Leute in unsere Konzerte gekommen und haben dann 13 Mann auf der Bühne gesehen, oder ein Orchester von 13 Leuten, Musikern, Musikerinnen, erlebt, die Repertoire der 20er, 30er Jahre in den Originalarrangements spielen und auch sehr elegant vortragen und so weiter. Aber dann eben immer noch dieser Bruch. Als Zugabe hatten wir dann Kein Schwein ruft mich an, und eigentlich war das so für uns so der Einstieg ins Musikgeschäft.
Kein Schwein ruft mich an, Keine Sau interessiert sich für mich. Doch liegt es nicht an mir, ich zahle monatlich die Telefongebühr. Das war für mich kein Zustand mehr, es musste eine Lösung her. Das war für mich sofort der Anrufbeantworter. Und als ich dann nach Hause kam, war ich vor Glück und Freude lahm. Es blinkt mir froh der Apparat, dass jemand angerufen hat. Die süße Stimme einer Frau verrät mir und erzählt: Verzeihen Sie, mein werter Herr, ich habe mich verwählt.
Kein Schwein ruft mich an. Berlin 1992, der Durchbruch von Max Raabe. Und der ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Das war der Bruch, was Sie gerade benennen, die Ironie dabei. Das ist ja eigentlich auch das Markenzeichen einerseits der Musik aus den 20er, 30er, also den goldenen 20er, 30er Jahren. Aber das ist ja auch genau das, wo Sie Ihre eigenen Stücke heute dagegen setzen, den Tonfall. Und manchmal auch ein bisschen die Melancholie. Aber das ist ja Humor. Ironie ist da ja ein Basisfaktor, möchte ich mal sagen. Wie wichtig ist das?
Ich kenne das so von zu Hause und auch diesen trockenen Humor. Mein Vater hat manchmal Sachen gesagt, über die wir erst am nächsten Tag gelacht haben, weil die Pointe erst dann sackte, so ungefähr. Also war auch, meine Mutter war sehr selbstironisch und ich mag das gern, auch sich ein bisschen aus der Distanz zu betrachten. Und wenn ich ein Stück schreibe, meinetwegen, oder was eine gewisse Melancholie hat oder eine ernsthafte Aussage vielleicht sogar, wenn es dann irgendwann mal kippt oder komisch wird oder merkwürdige Formulierungen bekommt, das, ja, weiß nicht, das ist mein Geschmack. Und wenn ich mit anderen Menschen zusammenarbeite, schätzen die auch gerade meine Art zu Formulierung oder mir Texte auszudenken. Und ich mache das gern mit Leuten zusammen, weil die dann wiederum kritisch auch auf Sachen blicken. Annette Humpe sagt dann zum Beispiel, ja, so diese oder jene Wortauswahl, die kannst du heute so nicht mehr machen. Sowas sagt man nicht oder das ist altbacken und so. Und dann lasse ich mich gern drauf ein. Oder ich sage, ja, aus dem und dem Grund möchte ich es doch haben. Aber dann weiß ich, es gibt diese Ansicht und ich weiß, warum ich darauf bestehe.
Das hat eine bestimmte Betonung dann.
Genau. Und dadurch entstehen diese ganzen Stücke. Die hätte ich mir alleine im Leben nie ausdenken können. Mit anderen Menschen und mit anderen Musikern zusammenzuarbeiten, ist ein großes Glück, also Stücke zu schreiben.
Die alten Texte, die sind ja zum Teil, ich komme jetzt über das Altbacken drauf, aus anderen Gründen manchmal auch nicht mehr unbedingt heute zu singen. Mhm. Also Texte, die, ich lasse jetzt mal das Stichwort MeToo fallen, die einfach aus einer ganz anderen Zeit, auch im Umgang zwischen Mann und Frau, stammen.
Ja, das ist ein weites Feld, absolut. Da wir haben auch einige Stücke, die wir früher mit größter Leichtigkeit gesungen haben, spielen wir gar nicht mehr, weil das müsste man erklären. Aber wie gesagt, wir haben über 600 Titel. Wir können manche Sachen einfach weglassen und dann hält der Schmerz sich in Grenzen.
Ich habe eine Zeile hier notiert. Bei Robert Stolz hieß es früher, man darf bei den Mädels nicht schüchtern sein. Sie sagen nein und warten drauf, geküsst zu sein.
Ja. Man darf sich schöne Frauen nicht tagelang nur ansehen wie Casanova. So muss man rangehen.
Casanova
ja,
ist
also, dann auch nicht mehr in. Ja, oder damals bei Sönke Wortmann, der hat uns ja auch eingeladen für seinen bewegten Mann. Und der Eröffnungstitel im Film war Ja und Nein. Das kann dasselbe sein. Damit die Frau dann vielleicht ganz genau das erreicht, was sie haben will. Also das würde heute tatsächlich nicht mehr gehen. Aber weglassen geht.
Ja, und ist manchmal sicherlich auch der richtige Weg. Sie haben angesprochen, dass Sie gerne mit anderen zusammenarbeiten und Sie haben auch schon den Namen Annette Humpe genannt. Mit ihr haben Sie geschrieben, unter anderem, Küssen kann man nicht alleine. Mhm. Das ist ja auch so ein, man hat das Gefühl, es sei ein Evergreen. Und ja, zwar einer.
Wann ist eine Zeile, die sie sich ausgedacht hat und gesagt hat, lass uns da doch mal, fällt dir was ein, lass uns da doch mal was. Aber dieser tolle Satz, der ist von ihr.
Und klingt daraufhin, wie ein Chanson aus den 20er Jahren.
Ja, irgendwie wundert man sich, dass es das nicht schon längst gegeben hat. Aber es passt perfekt. Und dann haben wir die ganze Geschichte zusammen entwickelt. Und während des Schreibens Nach der ersten Probe sagt sie irgendwie, das macht schon Spaß, lass uns doch ruhig mal, ich habe da noch so viele Ideen, wir können noch weiter schreiben. Und so sind nach und nach ganz viele Stücke entstanden. Und ich, wenn mir erstmal jemand eine Idee in den Kopf setzt, dann sprudeln bei mir die Reime auch. Davon kann man die Hälfte dann wieder in den Müll werfen, aber es bleibt eben auch eine Menge hängen. Und so sind dann unsere ersten beiden CDs entstanden.
Hören wir diesen Renner, Küssen kann man nicht alleine, mit Max Rabe und dem Palastorchester.
Alles krieg ich alleine hin. Ihr staunt, wozu ich fähig bin. Und weil mich keiner besser kennt, bin ich selbst mein Assistent. Halt meinen eigenen Poker und Psychoanalysestund, trag mir selbst Gedichte vor, sing mit mir im Doppelchor, besiege mich bei Schachpartien, hab mir das meiste selbst verziehen, kann für mich eine Lanze brechen, mich im Zweifel auch bestechen. Reich mir selbst den Staffelstab und nehm mir auch die Beichte ab. Doch gibt's einen Punkt, an dem ich scheiter, da käme auch andere nicht weiter. Küssen kann man nicht alleine. Und ich sag dir auch den Grund.
Küssen kann man nicht alleine. Ein Song von Max Rabe, Annette Humpe, Christoph Israel. Stimmt das so, Max Rabe?
Ja.
Alle drei sind beteiligt.
Ja, genau. Also Christoph Israel sorgt dann dafür, dass das musikalische Gerüst funktioniert, die Harmonisierung, das Arrangements und so weiter. Also wir sind ja alle die ganze Zeit dabei und basteln und so. Und das muss eben dann auch wasserdicht in Form gebracht werden. Und da ist Christoph Israel der Richtige.
Wenn Sie das dann zum ersten Mal einspielen mit den Musikern und Kollegen vom Palastorchester, gibt es manchmal auch Äußerungen, dass jemand etwas nicht so cool findet und sogar so wenig, dass er es vielleicht gar nicht drin haben möchte? Sicherlich nicht bei dem Song. Oder ist es doch mehr oder minder, ja, Begeisterung?
Es ist natürlich, als wir die allererste Scheibe gemacht haben, haben wir das komplett mit Orchester nochmal eingespielt. Da war aber dann der Pop weg. Das klang zu räumlich und so. Und so, dass wir dann irgendwie doch wieder auf die Originalgeschichten zurückgegriffen haben. Und da ist natürlich, ja, für die Live-Konzerte hat das wiederum eine andere Energie. Also jetzt haben wir ja zum Beispiel eine Aufnahme gemacht vom MTV Unplugged. Das sind genau diese Arrangements, aber sie sind belebt halt ursprünglich vom Orchester, während es bei den Aufnahmen, darin liegt ja der Witz, dass es sozusagen auch ein bisschen was Poppiges hat, ist es natürlich ein gewisses Zugeständnis. Und da verstehe ich auch die Kollegen im Orchester, das ist gewöhnungsbedürftig.
Das aber, ist schon ein Stilwechsel gewesen.
Ja, ganz genau. Aber ich weiß, dass die abends auf der Bühne diese Titel sehr gerne spielen, weil sie nämlich wiederum dann eine schöne Abwechslung und Kontrast zu dem liefern, was das Stammrepertoire der 20er, 30er Jahre betrifft. Also ist dadurch tatsächlich dann abwechslungsreicher.
Es lockert das auf. Machen Sie noch Programme ganz, also nur mit den Originalstücken aus den 20er, 30er Jahren? Oder ist das inzwischen eigentlich doch mehr, immer ein bisschen durchmischt?
Der größte Teil ist Repertoire der 20er, 30er Jahre und dann haben wir 6, 7, 8 Nummern aus den modernen Titeln. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Mischung.
Den Tonfall der Zeit und vor allem wieder das Element Ironie nehmen Sie ja auch damit rein. Insofern ist da der rote Faden ja.
Ja, also man erkennt ja an den neuen Stücken, was ich am Repertoire der 20er, 30er Jahre schätze. Also die Haltung, eine Geschichte zu erzählen, mit Worten zu spielen und dann gleichzeitig das in die Gegenwart zu transportieren. Darin liegt der Reiz. Und die Leute, die wegen der neuen Titel ins Programm kommen, weiß nicht, Der perfekte Moment oder Küssen kann man nicht alleine, die hören dann das Repertoire der 20er, 30er Jahre und haben dann Spaß. Also ich missioniere dann gleichsam für dieses Repertoire der Weimarer Republik. Und umgekehrt auch die Leute, die wegen der Klassiker kommen, haben dann Spaß und wissen manchmal gar nicht, ist das nun alt oder ist das neu. Und darin liegt natürlich der Witz. Aber auf den Aufnahmen erkennt man, dass es natürlich einen etwas poppigeren Charakter hat. Sonst ist es ja wie nachgemachte 20er-Jahre-Musik und das braucht man nicht. Also es muss ja klar sein, hier ist was Neues entstanden.
Das steht dem entgegen dann.
Ja.
Max Rabe, bei Ihren Programmen moderieren Sie ja auch. War das von Anfang an so?
Nein, das war, eigentlich habe ich gedacht, die Stücke sprechen ja für sich, was soll ich da dann noch was erzählen? Ich fand das eher so andienend.
Aber das ist heute ein wichtiges Element geworden.
Und dann kam das nach und nach, dass dann auch die Kollegen gesagt haben, ja, einer muss mal was sagen, sag doch mal ein bisschen mehr. Und so, ja gut, dann habe ich irgendwie mir was so ausgedacht. Und ich habe dann auch gelernt, Und jetzt weiß ich, dass das ein wichtiger Teil der Konzerte ist, dass man irgendwas erzählt, was unter Umständen hanebüchen übers Knie gebogen, was mit dem danach folgenden Stück zu tun hat. Aber darauf kommt es gar nicht an. Das geht dann einfach um zwischenmenschliche Beziehungen und dann erzähle ich, weiß ich nicht, wie man weiß, passen Mann und Frau eigentlich gar nicht zusammen und man versucht sie möglichst getrennt zu halten in Kaufhäusern und Schuhgeschäften, separate Bereiche in Sportstätten, Badeanstalten, alles nur um Frauen und Männer möglichst voneinander zu trennen. Am Ende ist es aber so wie bei der Mülltrennung. Wenn keiner guckt, landet alles auf einem Haufen. Das ist eine Geschichte, die hat nur, also die passt ja fast zwischenmenschliche Beziehung zu sehr vielen Titeln und so. Und komischerweise sind das auch Moderationen, die man gut in andere Sprachen übersetzen kann, weil es keine Wortspiele hat, sondern einfach eine Geschichte erzählt wird. Und das ins Englische zu übertragen war leicht möglich. Und wenn wir sozusagen Amerika-Tourneen haben oder ich jetzt noch bis im März in England auf Tournee war, dann kann ich genau diese Moderation auf Englisch machen. Und dann sehen die Amerikaner auf einmal, okay, da ist ein Deutscher, aber der hat Humor. Und das passt irgendwie gar nicht zusammen. Das ist verblüffend, ein schöner Effekt, mit dem wir dann sozusagen als typisch deutsche Kapelle da dann irritieren und verblüffen können.
Auch so, wie sie da eben stehen, in Frack und Lackschuh.
Ja, wenn man dann also so absurde Geschichten erzählt und so. Da lege ich großen Wert drauf, das mache ich auch Spaß. Ich denke mir, ja okay, wenn jetzt irgendeine Frau sagt irgendwie so, wir gehen heute Abend zu Max Rabe und der Mann sagt dann, um Himmels Willen, den ganzen Abend Max Rabe, das hält doch keiner aus. Dann sitzt er im Konzertsaal und sagt, ja okay, Max Rabe unerträglich, aber seine Moderationen sind gut. Also muss wenigstens ein Punkt da drin sein, der die Leute dann verblüfft oder denen gefällt.
Hören wir jetzt ein Lied, was Sie tatsächlich nicht mit dem Palastorchester aufgenommen haben, sondern mit Christoph Israel, dem Pianist, aber sehr viel mehr als das. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Und zwar, es passt genau zu dem Verhältnis Mann und Frau. Sag ich blau, sagt sie grün.
Ja, was geht denn plötzlich vor mit dem lieben Theodor, seit er reingetreten ist in seine Ehe? Immer ist er aufgeregt und zum Streiten aufgelegt, doch zu Hause ist er still und trinkt nur Tee. Liebe Leute, er hat heute mir ganz heimlich erzählt sein Wehweh. Sag ich blau, sagt sie grün, sag ich her, sagt sie hin, sag ich komm, sagt sie justament, ich bleib. Sag ich ja, sagt sie nein, sag ich raus, sagt sie rein, ach, mich bringt zur Verzweiflung das Weib. Aber plötzlich wird das Mäuschen still und da mach ich alles, was sie will. Sagt sie grün, sag ich blau, denn sie ist die entzückendste Frau.
Sag ich blau, sagt sie grün. Das war noch einmal ein originales Stück aus den 20er Jahren, 1928 geschrieben von Max Hansen, und zwar Text und Musik. Max Rabe Gesang und im Klavier hat begleitet Christoph Israel. Max Rabe, Christoph Israel ist mehr für Sie als nur ein Pianist. Sie kannten sich wohl schon aus Lünen.
Ja, wir sind über Grundschulfreundschaften zueinander gekommen. Also aus der Zeit kennen wir uns noch. Und es ist so ein Dreierbund sozusagen. Achim Hartmann, Posaunist. Wir haben zusammen Musik gemacht, so auch bei Partys und so. Und Christoph Israel, der dann zufälligerweise in derselben Zeit nach Berlin gegangen ist wie ich.
Und Sie haben sich also wieder getroffen?
Wir haben uns dann wieder getroffen. Ich wusste es natürlich. Und als ich noch keine Wohnung hatte, habe ich unterm Küchentisch bei ihm geschlafen, weil er in dem einzigen Raum mit seiner Freundin damals gewohnt hat. Also wir kennen uns
nur der Küchentisch.
Lange, wir kennen uns lange und gut und machen eben unsere Soloabende zusammen und schreiben auch und treffen uns auch privat wie beruflich. Das ist wirklich ein angenehmer Mensch, hochbegabt und macht so viele Sachen, ist auch bei der Grammophon, hat jetzt Weihnachtsscheiben rausgebracht und so. Also das ist ein sehr angenehmes, schönes Arbeiten mit ihm und wir kennen uns eben schon so lange, dass wir uns auch nichts vormachen müssen und haben auch für unseren Soloabend zum Beispiel, wir sind früh oft spazieren gegangen und haben dann zu dritt gepfiffen im Satz. Und aus dieser Zeit stammt auch, dass wir dann zusammen einfach so immer pfoffen. Und fürs Solo Programm haben wir dann tatsächlich auch einige Stücke mit zweistimmigen Pfeifeinlagen versehen, um so eine Abwechslung reinzubauen. Also das kommt noch aus dieser ganz frühen Zeit, da wir uns kannten.
Die drei Freunde aus Lünen. Das Stichwort Pfeifen, das habe ich mich immer gefragt. Pfeifen ist ja etwas, was sehr schwierig wird, wenn man gerade lachen muss. Mhm. Singen kann man dann noch. Die Brücke, die kriegt man dann noch hin. Sie haben häufig Pfeifeinlagen in ihren Stücken und kommen dann nach vorne vom Klavier. Das ist ja fast so wie ein Parkplatz, wo sie da sich aufhalten meistens.
Meine Haltebucht.
Haltebucht, sehr schön. Und nie Parkverbot. Und kommen dann nach vorne, spitzen die Lippen und pfeifen. Ist Ihnen das schon mal passiert, dass es nicht funktioniert hat?
Ja, weil ich dann irgendwie in der Pause so eine Lippenpflege aufgepinselt habe irgendwie und die ganz stumpf war und dann pff, 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 dann ging das gar nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, das Publikum hat sich so gefreut, dass mir was daneben geht. Und wenn man das sozusagen auch mit einer gewissen Selbstironie hinnimmt, irgendwie habe ich es ein bisschen hinbekommen, aber es war natürlich jämmerlich.
Erkennbar, ja. Erkennbar nicht so gewollt.
Ja, eine Aufnahme hätte man da, an dem Tag nicht machen können.
Wir machen einen großen Sprung musikalisch und bleiben aber eigentlich in der Verbindung der Musiker, mit denen Sie seit inzwischen ja doch gut zehn Jahren zusammenarbeiten. Und zwar komme ich über Annette Humpe zu ihrer Schwester Inga Humpe. Und damit springen wir in diesem Fall zu der Band oder zu diesen beiden, die Zweiraumwohnung machen. Was ist das? Elektropop? Da sind wir in einer ganz anderen Richtung jetzt. Und welche Verbindung haben Sie da? Ist die wirklich über die menschliche Achse?
Ja, also ich kenne Inga Humpe und Tommy Eckert. Wir kennen uns, wohnen so gleich um die Ecke. Und das ist eine gute, liebe Freundschaft und Nachbarschaft. Und mir gefällt einfach, was die machen. Und das ist charmant. Das hat was, was mich berührt und was mich froh macht, wenn ich es höre. So. Sie ist ja die Schwester von Annette Humpe, also da ist die Verbindung ganz klar und deutlich.
Wir springen in Ich bin die Bassdrum.
Ich bin die Bassdrum. Du bist der Bass.
Ich bin die Bassdrum. Wir haben reingehört in dieses Stück von Zweiraumwohnung und dahinter verstecken sich Inga Humpe und Tommy Eckhart.
Und Achim Hagemann. Die haben halt zusammen geschrieben und dieses Stück war eines der wirklich erfolgreichen Titel auf dem Album. Mit Achim Hagemann habe ich ja
auch wieder
nach wie vor
auch
geschrieben. Also Park am Donnerstag oder Fahrradfahren und Mondlied und so. Ja. Ist auch jemand, ein angenehmer Mensch, mit dem man wahnsinnig gerne zusammen ist und sowieso auch gerne arbeitet.
Nochmal zurück zum Zusammenarbeiten oder Miteinanderarbeiten. Wenn Sie sich treffen und Sie haben ein neues Projekt, bringen wahrscheinlich schon Ideen mit, also mit Annette Humpe oder inzwischen ja auch Rosenstolz. Mhm. Die sind ja jetzt da nochmal weitergegangen, da sind ja nochmal neue Namen gefallen. Da kommen wir auch nachher noch zu. Bringt jeder schon Versatzstücke mit oder entwickelt man zum Teil das wirklich im Team am Tisch jetzt einen Text?
Also manchmal bringt man was mit. Manchmal ich komme dann und dann gibt es schon eine Idee oder ich habe was im Gepäck. Und manchmal gibt es nur ein harmonisches Gerüst und dann versucht man zu improvisieren. Merkwürdigerweise arbeitet jeder anders und jeder hat so seinen eigenen Stil. Das ist ganz spannend für mich, der ich ja sozusagen immer einen Einblick in das jeweilige Arbeiten habe und ich vergleiche das gar nicht miteinander, ehrlich gesagt. Ich freue mich, dass es so abwechslungsreich ist. Man kommt am Ende zu einem Stück, was es am Abend oder vor zwei Tagen noch nicht gegeben hat. Das ist faszinierend.
Das heißt, man bleibt auch so lange zusammen?
Ja, wir sind
es
dann schon
so Sessions.
Mit Ulf Sommer und Peter Plate haben wir irgendwann mal wirklich ganz zäh zusammengesessen, stundenlang und es kam uns überhaupt keine Idee. Und irgendwann fiel dann ein Satz. Neulich war sein Geburtstag, da sagte irgendwie, und plötzlich sagt Max, heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Und dann sagte Peter, das ist es doch. Und schon bums, und dann ging das Schlag auf Schlag, fielen uns dann die Zeilen ein. Und dann konnte man gar nicht so schnell mitschreiben. Und vorher war komplette Dialyse. Alles hing so in der Luft und nichts passierte. Man muss manchmal dranbleiben.
Wie so eine Initialzündung,
ja.
Bis dann der weiße Rauch aufsteigt. Max Rabe, es ist für mich ein Phänomen, wer Sie als Künstler alles kennt. Also wer bei Ihrem Namen einfach gleich nickt und sagt, ja, Max Rabe, klar, kenne ich. Und das geht durch die Altersklassen und eigentlich auch quer durch die Gesellschaft. Das hat mich in diesem Fall, jetzt heute hier Sie als Gast zu begrüßen, war das für mich zum ersten Mal der Fall. Das ist dass Sie ein Künstler sind, wo die Tochter, die sehr alte Mutter, die Friseurin, wo alle einfach sagen, ja, kenne ich.
Ja.
Ist Ihnen das bewusst?
Nö, Gott sei Dank nicht.
Woher kommt das? Das ist ja eine Präsenz, natürlich einerseits auch das Outfit, mit dem Sie eben auftreten. Sie bleiben sich da treu, die Plakate, na klar, kennt man das, aber eben auch der Sound, die ja inzwischen, Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie haben früher versucht, die Stimmen der damaligen Zeit mit dem rollenden R,
genau,
und so weiter zu, oder die Vokale haben Sie lang gezogen.
Da habe ich so ein bisschen so den Grammophonsänger versucht zu imitieren.
Das ist ja
das habe ich aber dann nach und nach weggelassen. Kam dann aber manchmal, wo das dann noch irgendwie von der Plattenfirma jemand sagte, nein, nein, das müssen Sie schon machen, sonst erkennt Sie ja niemand. Und dann habe ich wieder, für Frau, so gnädige Frau und so. Das geht mir, nach einer Zeit habe ich gedacht, nein, nein, so geht es nicht. Dann für das Solo-Programm habe ich es dann nach und nach weggelassen. Und für die neuen Sachen sowieso und auch
mehr,
jetzt auf der Bühne auch nicht mehr. Also natürlich ist es immer noch so ein bisschen da, und aber es ist nicht so plakativ. Man entwickelt sich halt weiter.
Und erkennbar sind Sie absolut nach wie vor. Ein anderes Phänomen ist für mich, wie sich Ihre Musik mit Sparten und Stilen völlig anderer Art verträgt. Wir kommen gleich noch zu MTV Unplugged, dem, ich glaube, jüngsten Albumjahr, was Sie rausgebracht haben letztes Jahr. Aber Sie haben ja auch schon vorher mit anderen Musikern zusammengearbeitet, zum Beispiel mit dem Rapper Felix Kummer. War auch letztes Jahr erst, glaube ich. Sind Sie einfach neugierig auf musikalische Begegnungen oder treffen Sie sich anders und auch da, wie entsteht die Idee, über diese Stile hinweg etwas miteinander zu machen?
Bei Felix Kummer, der Sänger von Kraftklub ist, hat angefragt und hat mir die Idee zugeschickt und ich dachte, aha, was wird das werden und so, und war sehr neugierig, und er rappt und erzählt halt irgendwie so, ich bin jetzt an Ende 20 und so langsam werde ich schon ein bisschen vorsichtiger und beschreibt dann so das, was jeder kennt, der irgendwie so irgendwann Ende 20 ist und weiß, irgendwann bin ich 30. Oh
und
Gott,
erwachsen.
ich werde alt ungefähr und hat eine gute Betrachtung. Und dann auf einmal kommt ein Bruch und dann komme ich und singe irgendwann ist es zu spät, um zu früh drauf zu gehen. Irgendwann bin ich zu alt, um jung zu sterben. Ich habe es versucht, so, ich habe allen möglichen Quatsch sozusagen gemacht und so, aber nicht gut genug. Und dann ist das eine schöne Melodie. Ich bleibe bei mir und er bleibt bei sich und es geht so ineinander über. Und das ist eine sehr, sehr schöne, geschickte Idee von ihm. Und da war ich gerne Gast, habe das gerne gemacht. Ich hätte jetzt nicht den Rap-Part übernehmen können, hätte ich gesagt, ich weiß, was ich kann, das kann ich nicht. Aber das stand gar nicht zur Diskussion, sondern er hat dann einfach diese Idee gehabt. Und dann am Ende habe ich im Studio nochmal so eine Vokalise improvisiert, die er dann so für seinen letzten Part da übernommen hat, so dass sich das dann doppelt. Und dann entsteht so eine eigentümliche Melancholie und dass man einfach irgendwie, dass das alles vergänglich ist und dass man älter wird und irgendwann geht man wieder in alles über.
Ja, dass man in die Zeit kommt, wo man nicht mehr alles vor sich hat. Der Song heißt Der Rest meines Lebens und das offizielle Video beginnt sehr sinnig mit einem Reh, das über einen Friedhof huscht.
Über Politik, da streiten wir nur wieder und Freunde fürs Leben werden Bekannte von früher.
Irgendwann ist es zu spät, um zu früh drauf zu gehen. Irgendwann bin ich zu alt, um jung zu sterben. Doch ich hab's versucht. Ich habe es wirklich versucht.
wirklich versucht. Glaub mir, ich hab's versucht, doch vielleicht nicht gut genug.
Ah, und jetzt bin ich beinahe 30. Was ist, wenn die beste Phase meines Lebens schon vorbei ist? Wer weiß, vielleicht hab ich eine Quarter-Life-Crisis. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein kleines bisschen neidisch. Vielleicht wünsche ich mir heimlich auch ein kleines Haus im Grün. Vielleicht fehlen mir irgendwann dann nicht mal mehr die kleinen Bühnen. Vielleicht hätte ich ja Bock, mir diesen ganzen Quatsch zu geben. Vielleicht wird der ja gar nicht so scheiße, der Rest meines Lebens.
Felix Kummer und Max Raabe zusammen mit dem Song Der Rest meines Lebens. Felix Kummer ist ein junger, ja, 30 Jahre, das wissen wir jetzt ungefähr. Musiker.
Ich glaube, noch nicht ganz, aber fast 30.
Er sieht es vor sich. Aus Chemnitz, der sich da auch politisch sehr engagiert.
Ja, erstmal ohnehin haben die gute Texte und er engagiert sich politisch sehr gegen rechts. Er ist da sehr, hat dann eine klare Meinung. Und wenn man in Chemnitz lebt, ist das ja auch ein Thema. Und er gehört eben auch zu diesen Rappern, die nicht nur einfach schlecht gelaunt in dicken Autos sitzen, sondern was zu erzählen hat. So wie zum Beispiel auch Samy Deluxe, der ebenfalls in seinen Texten immer so eine Widerspiegelung der Realität hat und auch sich sehr kritisch mit der Welt auseinandersetzt. Da habe ich großen Respekt davor. Das tue ich ja nicht. Mit meinen Liedern bin ich ja sozusagen zeitlos. Ich versuche mich dann irgendwie außerhalb, kann ich mich engagieren.
Haben Sie Demo-Erfahrung, Max Raabe?
Osterdemos, ja, und so Black Lives Matter hier in Berlin und auch diese pro-europäischen Demonstrationen, die, wenn es eben geht, bin ich dabei und finde es auch sehr gut.
Haltung zeigen ist wahrscheinlich heute auch wichtiger als lange Zeit war.
Ja, gerade wenn man so einen Blick in die 20er Jahre wirft, weiß man, dass das, was so offen, frei und vergnüglich ist, nicht zwangsläufig so bleiben muss.
Was wir lange geglaubt haben.
Ja, genau. Man muss Acht geben, dass wir da was sehr Wertvolles bewahren.
Ist es Ihnen schon mal begegnet, dass Sie von der rechten politischen Seite versucht worden sind, vereinnahmt zu werden, weil Sie eben viel Musik aus den 20er, 30er Jahren singen und eben auch in dem entsprechenden Habit auftreten?
Ich verstehe die Frage und kann sie beruhigen. Ironie und rechtes Gedankengut passen nicht zusammen. Aber jede Gelegenheit nehme ich wahr in Talkshows oder bei Radio oder Fernseh und Zeitungsinterviews klarzumachen, wofür ich stehe und was mir wichtig ist und was auf gar keinen Fall geht.
Und Kultur ist eben etwas, womit man auch Haltung zeigen kann, auch wenn man inhaltlich nicht unbedingt.
Ja, man kann die Welt nicht retten mit schönen Liedern, aber kann drumherum versuchen, irgendwie zumindest seinen Teil zu erfüllen.
Sie haben vorhin schon den Blick in die Richtung USA geschickt und haben auch einen Musiktitel genannt von John Batiste, der genau in dieses Thema passt. Da geht es um Black Lives Matter. Und es gibt ein Stück von diesem Jahr von ihm, von einem Protestmarsch, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt, wo er eben auch dafür steht. Eigentlich sagt der Songtitel es schon, We Are. Was steht dahinter, Max Raabe?
Naja, alles das, worüber wir jetzt gesprochen haben. Also das hat so einen sehr feierlichen Charakter und was sehr, sehr Fortschreitendes. Also und ich weiß nicht, man muss das hören und dann weiß man schon, wo dieses Ungewöhnliche und Starke dieses Stückes auch liegt.
John Batiste, We Are. Die Begeisterung für die Musik aus den goldenen 20er Jahren liegt in Berlin ja nahe. Sie sind mit dem Palastorchester, aber auch durch die ganze Welt getourt, aber auch in Israel gewesen. Was ich mir durchaus schwierig vorstelle. Denn die Musik der 20er, 30er Jahre beschwört ja auch eben die dunklen Zeiten, wir haben es schon angesprochen, gerade in unserer Geschichte herauf, eben der Grund für die Emigration von so vielen deutschen Juden nach Israel. Wie wurde da Ihre Musik aufgenommen? Wie war die Reaktion im Publikum?
Selbstverständlich hatte ich, als ich den Plan fasste, da mal hinzufahren, auch so meine Sorgen. Ich dachte, wie werden die reagieren? Werden die das verstehen, was unser Anliegen ist oder was mich dazu bringt, diese Musik aufzuführen und damit nach Israel zu fahren? Aber als wir dann da waren, merkte man, ich habe mir da Gedanken gemacht, die gar nicht nötig sind, weil die Leute sich so gefreut haben. Und es waren eben alte Frankfurter, alte Wiener, alte Münchner und Berliner dabei, die sich das angehört haben und sich gefreut haben, aber auch deren Kinder und Enkelkinder, auch die Enkel, die so, weiß ich nicht, jetzt so 30 waren, die haben dann gesagt, irgendwie komisch, ich habe immer so ein Gefühl, so eine Sehnsucht nach dieser Musik gehabt oder nach dieser Kultur und dabei war das hier nie ein Thema, aber es war irgendwie immer da und immer präsent und die haben so einen Blick sozusagen dafür bekommen, was es so alles gibt und was, wo sie auch herkommen. Nicht wahr? Also, und die haben ja nicht gesagt, wir sind jetzt Juden oder wir sind jetzt Deutsche, sondern wir sind Frankfurter. Das fand ich so, das war das Lehrhafte und Schöne. Oder Münchner oder so.
Also die Heimat wurde ja, eigentlich genau. Der Ort benannt.
Und die wären gerne, und die waren deutsch. So. Und so, man sagt immer, die Juden wurden, aber es waren ja Deutsche. Die zufälligerweise eben keine Katholiken oder Protestanten waren.
Ja, das macht ist schon die eine ganze so Art von Abgrenzung, ja.
Ne? Und die waren in Sportvereinen, die waren überall dabei. Hier Bayern München war ein Sportverein, der von einem Juden geleitet wurde. Die haben den geliebt. Und als der Krieg zu Ende war, haben die den gefeiert und waren froh, dass er wieder da war. So einfach ist das eben
die
alles
Menschen,
gar nicht.
Kennt.
Und es ist nicht nur einfach, sondern es ist wahnsinnig kompliziert. Aber man muss einfach sagen, also das sind Menschen. Und die sind von anderen Menschen aus irgendwelchen irrsinnigen, dummen Gründen verfolgt und umgebracht worden. Und das muss man sich heute auch einfach sagen. Es gibt keinen Unterschied. Das sind tatsächlich alles dieselben Wesen. Nur sie wohnen woanders und haben vielleicht einen anderen Akzent oder eine andere Frisur oder was aber.
Das ist eine andere Religion. Arroganz, aber ist, oder?
Ja, ja, das ist, man muss sich diese Krankhaftigkeit dieser merkwürdigen Ausgrenzung immer wieder vor Augen führen, das ist sinnlos und dumm.
Bei einem dieser Menschen oder bei einer Veranstaltung im letzten Jahr, wo einer dieser Menschen, die überlebt hat, Margot Friedländer, haben Sie gesungen. Es ging, glaube ich, um einen Festakt, 70 Jahre deutsches Grundgesetz und sie bekam den Talisman-Preis von der Deutschlandstiftung Integration. Da sind Sie aufgetreten, das ist jetzt auch wieder etwas, wo Politik und die Kunst eben doch zusammenpasst und zusammenpassen soll. Margot Friedländers Familie ist von den Nazis ermordet worden. Sie selbst hat das KZ, ich glaube, Theresienstadt überlebt. Sie ist eine sehr spannende Geschichte, das würde hier zu weit führen, aber sie ist wirklich nach 60 Jahren Wohnsitz in den USA, in New York, zurück.
Und sie hat ein Buch geschrieben, das kann man sich bestellen, das sollte man unbedingt lesen. Versuch dein Leben zu machen, Margot Friedländer.
Das war der letzte Satz, der ihre Mutter ihr auf einen Zettel geschrieben hat, als sie
abgetreten wurde. Oder der Nachbarin so übertragen hat, ihr das auszurichten, ja.
Margot Friedländer ist eine Dame mit weit über 90, quirlige Person, hält auch eine sehr berührende.
Max, nächstes Jahr werde ich 100, stell dir das mal vor. Also wirklich
so
deutlich
sie.
Über 90.
Und sie treten da auf und singen das Liedchen, das ist nicht despektierlich gemeint, ich bin nur wegen dir hier.
Ja.
Und sie haben es abgewandelt. Ich vermute, sie haben sich das vorher überlegt oder war das spontan?
Nein, das ist ja auch ein Stück auf der CD, Küssen kann man nicht alleine, war die zweite Nummer, die ich mit Annette Humpe geschrieben habe, war ich bin nur wegen dir hier. Ist natürlich grammatikalisch nicht ganz richtig, ich bin nur deinetwegen hier, aber es singt sich halt nicht so gut. Und da habe ich halt ein bisschen so das auf die aktuelle Situation gemünzt, ja.
Da will sie dann auch die Kanzlerin begrüßen und so weiter. Ja. Rausgeworden ist ein Liebeslied. Aus dem Liebeslied wird hier ein Chanson voller Zuneigung und Respekt. Wir aber hören jetzt das Original.
Ich bin nicht hier wegen Mama, nicht hier wegen Papa und nicht wegen Onkel Udo bin ich hier. Der Bürgermeister von Berlin, Prinzessin Caroline, sind nicht der Grund, warum ich heute hier erschien. Sieh da, der Jauch, den kenn ich auch. Und Jupp und Schmidt, Brett Pitt und Karl und Armin Müller-Stahl. Alle wollen mich begrüßen, kommen auf mich zu. Heut liegt mir die Welt zu Füßen, doch da stehst du. Ich bin nur wegen dir hier, wegen dir bin ich hier.
Nur wegen dir. Ich bin nur wegen dir hier, das Palastorchester und Max Raabe. Auch das ist übrigens wieder produziert und arrangiert worden von Annette Humpe, Max Raabe Ihnen und Christoph Israel. Max Raabe, wenn Sie Projekte unterstützen wie Schule gegen Rassismus und Schule mit Courage, ist das dann inzwischen auch eine Möglichkeit, dass Sie mit Ihrem Namen da als Pate einfach sich da vorstellen und sagen, ja, dafür stehe ich, das finde ich wichtig?
Ja, wenn mich jemand fragt und ich kann das Projekt nachvollziehen und ich habe Zeit, dann kümmere ich und mache ich damit. Manchmal gehst du zeitlich einfach nicht, weil wir einen dichten Tourplan haben. Aber wenn immer das geht oder macht eine Grußbotschaft. Solche Sachen sind ja heute genauso stark. Man muss da ja gar nicht selber hingehen. Aber dass man zeigt, sowas ist wichtig und sowas unterstütze ich. Ja.
Das haben Sie auch gemacht bei dem großen Projekt von Yehudi Menuhin, Live Music Now, das ist, was es ja inzwischen in der ganzen Welt gibt. Da haben Sie hier in Berlin vor ein paar Jahren ein Benefits-Konzert, ich glaube auch wieder mit Christoph Israel, gesungen, was den Beteiligten, ich habe zum Teil mit denen gesprochen, heute noch in bester Erinnerung ist. Max Raabe, der perfekte Moment wird heute verpennt. Da sind wir wieder bei der Zusammenarbeit von mehreren, darüber haben wir schon gesprochen vorhin. Und ich schlage jetzt eine Version vor, in der Sie das Stück nicht alleine singen, sondern von der CD aus dem letzten Jahr, 2019, zusammen mit Samy Deluxe. Mhm. Da sind wir wieder bei den verschiedenen Stilen, die sich einfach aneinander anpassen und auch bei, ich glaube, Künstlern, die einfach Freude haben, mit dem Wort zu spielen.
Ja, Samy Deluxe ist jemand, der gerne mit Text spielt, mit Worten spielt und jongliert. Und sein Part hat er natürlich selbst geschrieben, das Stück selbst. Also Der perfekte Moment, das ist eins der Titel, die ich mit Peter Plate und Ulf Sommer geschrieben habe. Und Samy Deluxe als Gast dazu gebeten und er hat dann sich sozusagen seinen eigenen Platzraum, seinen Platz geschaffen in dem Stück.
Vielleicht sagen wir nochmal was zu dem Umfeld und zu der Idee, zu dieser CD überhaupt. Das war ja MTV Unplugged, Sie sind eingeladen worden. Ich habe spontan gedacht, Max Raabe ist ja nicht unbedingt der typische MTV Unplugged-Künstler.
Unplugged, ja. Wir singen ja, wir können ja auch ohne Strom spielen.
Dann aber ohne
MTV. Und Elektrizität, aber... Ja, ich habe auch gedacht, ja, bei MTV, das sind doch immer diese coolen Leute und so. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, wenn ich jetzt Gäste einlade, auf die man nie käme, wenn man an Max Raabe und das Palastorchester denkt, dann wird es interessant. Und dann wurde für mich, hatte ich auf einmal einen Zugriff auf diese Idee.
Wer war alles dabei?
Samy Deluxe zum Beispiel, dann Lordi, dann ist Lars Eilinger da, der übrigens der Einzige ist, der einen Klassiker singt, nämlich die Moritat von Mackie Messer. Alle anderen Gäste haben netterweise was von mir gesungen. Lea war da und Namika und Herbert Grönemeyer hat ein Stück gesungen, das ich vor ein paar Jahren mal mit Annette Humpe zusammengeschrieben habe. So war eine ganz tolle, ungewöhnliche Mischung. Und
das ist hier aufgezeichnet worden,
das ist
in Berlin.
Genau, in Klärchens Ballhaus oben im Spiegelsaal.
Das müssen Sie den Nicht-Berlinern erklären, was Klärchens Ballhaus für ein fantastisches Gebäude ist.
Also es ist ein alter Ballsaal, schon von vor über 100 Jahren. Und oben gibt es einen Spiegelsaal, der Jahrzehnte nicht mehr benutzt wurde, sondern nur als Lager und Stuhllager oder so. Und da ist quasi noch der Geist der Kaiserzeit eingefangen worden. Ganz morbide, die Spiegel sind alle morsch. Aber es ist original aus dieser Zeit erhalten geblieben.
Und es wird ja auch genutzt heute.
Und es wird wieder glücklicherweise wieder genutzt. Also wenn man Klärchens Ballhaus und Spiegelsaal googelt, bekommt man auch schöne Bilder. Und in dieser intimen Atmosphäre haben wir dann diese großartigen Leute eingeladen, die quasi dann einen Kammermusikabend mit uns veranstaltet haben. Das Orchester war da, wir haben ein bisschen Publikum eingeladen, sodass irgendwie Atmosphäre da war. Und,
waren die auch entsprechend angezogen?
Ja, einige haben sich richtig in Schale geworfen. Das war aber gar nicht nötig, so wie jeder, wie er wollte. Einige haben sich schon ziemlich herausgeputzt. Und dass diese wilde Mischung in diesem Saal mit dem Orchester und diesem Raum so wunderbar aufgegangen ist, ich hatte es gehofft, aber man weiß es vorher nie und es ist wirklich toll geworden.
Der perfekte Moment, Max Raabe und Sammy Deluxe.
Keine Daten, die Welt bleibt draußen und muss warten. Was ich heute besorgen kann, fang ich nicht an. Darin liegt ein tiefer Sinn, dass ich heute so träge bin. Es bleibt dabei, ich mach heute frei.
Ja. Ja, denn ich will mir nur ne Auszeit gönnen und der Faulheit frönen. Manchmal ist die ganze Welt, wenn man zu Haus bleibt, schöner. Oh, 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 oh. Ich bleib im Bett, 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 ja. Ich sag, das ist der perfekte Moment. Der Moment ist perfekt, ich kann alles durchschauen, transparenter Effekt. So als ob ich einen Fensterplatz hätte, habe mich konsequent in meinem Bett drin versteckt. Ja, yep. Sensationell, das Wetter perfekt, doch der Rest dieser Welt scheint...
Der perfekte Moment von der MTV Unplugged-Aufnahme mit Max Raabe und hier eben auch Sammy Deluxe. Sie hören SWR 2 zur Person, heute mit Max Raabe. Max Raabe, kannten Sie Sammy Deluxe schon vor MTV Unplugged? Also haben Sie schon mal persönlich mit ihm was zusammen gemacht?
Ich persönlich kannte ihn nicht, nein. Aber ich wusste natürlich, was er tut, habe das verfolgt und fand ich interessant und klug, seine Art zu schreiben und auch Sachen zu erzählen. Ich habe ihn dann angerufen, beziehungsweise ging ja alles, alle haben wir dann über das Management erstmal angefragt, dass niemand in die Verlegenheit gebracht wird, mir persönlich zu sagen, nee, da kann ich nicht, da habe ich irgendwie sich sozusagen rauszureden. Also ich
konnten
konnte da erstmal.
Alle?
Konnten tatsächlich alle, die wir angefragt haben. Und habe dann aber irgendwann, als sozusagen übers Management dann jeweils die Zusagen kamen, auch immer mit allen persönlich telefoniert. Was kann man machen? Was wäre interessant? Und so. Und er sagte, wie lustig. Sammy Deluxe sagte, ich wollte dich auch fragen, ob du, unabhängig davon, schon hat er Wochen vorher sich überlegt, ob ich nicht Gast auf seiner nächsten CD sein möchte. Und ich meine, da käme man doch nicht drauf.
Nicht direkt.
Oder? Und das war aber, das haben wir inzwischen auch aufgenommen, das heißt Wanderer, also ein Wanderer, also ich bin so quasi der Wanderer, man denkt, okay, im Frühtau zu Berge beziehen, Fallerer. Nein, nein, es geht so Wanderer, aber der Einwanderer und ich bin ein Wanderer, also es spielt sozusagen mit diesen
mit
Doppelbedeutungen, je nachdem, wie man die Silbe verwendet. So. Ja, also sein unheimlich angenehmer Zeitgenosse. Und ich würde mal sagen, also der Titel Cooler Hund passt einfach präzise.
Sie hören SWR 2 zur Person, heute zu Gast Max Raabe. Max Raabe, Herbert Grönemeyer ist mit zwei Titeln vertreten auf der Aufnahme der CD MTV Unplugged. Der eine ist Du weißt nichts von Liebe. Was hat der mit Ihnen zu tun?
Du weißt nichts von Liebe habe ich vor ein paar Jahren mit Annette Humpe gemeinsam geschrieben. Und Herbert Grönemeyer, als wir ihn gefragt haben, hat sofort gesagt, ich möchte unbedingt diesen, oder ich möchte gern diesen Titel singen. Da gab es überhaupt keine Diskussion, weil er den eben kannte. Annette hatte ihm, glaube ich, die CD vor ein paar Jahren dann mal geschickt und dieses Stück hat ihm von Anfang an gefallen und er hat das dann gesungen. Ich habe es ja selbst auch oft auf der Bühne gesungen, aber er hat es in seinem Stil unverwechselbar interpretiert und zwar so, dass mir fast die Tränen in die Augen gestiegen sind. So anrührend und stark ist das geworden. Das ist wirklich phänomenal. Wirklich. Das ist ein Stück jetzt von Herbert Grönemeyer.
Mit einer anderen Herkunft. Aber ich glaube, das ist auch ein Teil des Reichtums, wenn man sich solche Stücke weiterreichen kann und einfach wirklich was ganz anderes draus wird.
Ja, ist ein Geschenk, ja.
Du weißt nichts von Liebe, hier mit Herbert Grönemeyer.
Thank you. man lächelt, wie man geht und wie man sich im Blitzlicht dreht. Ja, das weißt du, dein schöner Mund verspricht so viel, leicht zu verwechseln mit Gefühl. Du hast ein ganz anderes Ziel und das erreichst du. Doch du weißt nichts von Liebe, die Liebe kennst du nicht. Was du fühlst, liegt im Fall.
Herbert Grönemeyer, du weißt nichts von Liebe, hier zusammen mit dem Palastorchester und zwar von der Aufnahme MTV Unplugged, die hier in Berlin 2019 in Klärchens Ballhaus, in dem Spiegelsaal im ersten Stock aufgenommen worden ist. Max Raabe, eigentlich wären Sie in diesem Jahr viel auf Tour gewesen, wie sonst auch immer. Und Sie, wie alle Künstler, hat der Lockdown, hat einfach das Corona, die Pandemie zu Hause gehalten. Konnten Sie das auch nutzen als Kreativzeit? Konnten Sie dem was abgewinnen? Oder war einfach erstmal der Schock groß, dass alles wegfiel?
Naja, es war so eine gewisse Apathie irgendwie. Es war ja alles zu. Wenn ich jetzt mal Zeit gehabt hätte, dass man vor die Tür gehen kann, irgendwie sich im Restaurant treffen oder in der Kneipe mit Freunden und so, all das war ja nicht möglich. Es war auf einmal so, ja, wirklicher Stillstand. Und dann nach und nach haben wir dann uns auch getroffen, sozusagen in der Familie von Freunden, hab dann auch angefangen, wieder zu schreiben und so weiter und so fort. Und glücklicherweise mussten wir nichts absagen. Also die Amerika-Tournee ist weg. Die wäre so um Ostern gewesen, die ist weg.
Die war nicht zu verlegen.
Das war nicht, also ich meine, wir waren da geplant für Städte wie Chicago, San Francisco, New York. Bis auf diese Tour konnten wir wirklich alles ins nächste Jahr schieben oder in den Herbst. Erst haben wir alles vom Frühjahr in den Sommer Herbst geschoben, dann haben wir alles vom Sommer in den Herbst geschoben. Jetzt gucken wir mal, was übrig bleibt und wir werden spielen, ganz bestimmt.
Dann gehen wir genau da hinein in den Schluss. Und ich bedanke mich.
Es war mir eine Freude.
Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Steht das Glück vor der Tür, dann lass ich es rein. Guten Tag, liebes Glück, schön dich zu sehen. Kaffee oder Tee, du willst doch nicht gleich wieder gehen. Ich bleib auch entspannt, halt dich nicht fest, denn ich weiß, dass du bleibst, wenn man dich lässt. Was verschafft mir das Glück? Eins ist ja klar, frag mich nicht, wie's mir geht, denn du warst ja nicht da. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Deswegen kommst du mir gelegen, wird doch langsam Zeit. Nun sitzt das Glück schon so lang auf der Couch. Ich fühle mich sehr wohl, doch dann denke ich, ouch, langsam kommt das schlechte.
Guten Tag, liebes Glück. Mit Max Raabe und dem Palastorchester war das zum Abschluss von SWR 2 zur Person mit Max Raabe als Gast heute. Sie können diese Sendung in einer Online-Version auch auf unserer Homepage swr2.de hören oder eine Woche lang in der kompletten Version in unserer SWR 2-App. Hier im Programm geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit dem SWR2-Magazin Lesenswert. Und ich bin Antonie von Schönfeld, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.